Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie im Bezirk Neukölln unter die Lupe nimmt. Und wie immer begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Ausschussvorsitzender sowie
André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter der Grünen-Fraktion und Sprecher im Untersuchungsausschuss.
Als treue HörerInnen unseres Untersuchungsausschuss-Podcasts wisst ihr ja, wir befinden uns mitten in den Befragungen von Beschäftigten, MitarbeiterInnen des Berliner Verfassungsschutzes und genau darum geht's auch in der heutigen Sendung. Wir blicken zurück auf die 35. Sitzung vom 20. September. Dieses Mal mit drei Zeugen bzw. Zeuginnen, die wir gehört haben, aus unterschiedlichen Bereichen und auch wieder sehr, sehr viel geheimer Beratungszeit im Geheimschutzraum. Aber natürlich bringen wir euch hier wieder auf den aktuellen Stand. André, fangen wir doch gleich an. Wer waren denn die Zeuginnen und Zeugen, die wir gehört haben? Denn bei uns heißen die ja dann immer Z5, Z6, Z7.
Genau, wir haben mit Zeuge Z7 begonnen. Das war eine ehemalige Leiterin des Referats für Beschaffung. Und danach haben wir dann erst auch im Geheimschutzraum bei der Innenverwaltung fortgesetzt mit den Zeugen Z5 und Z6 zum Ostburger Eck. Da würden wir euch gleich nochmal den Stand zu geben, was die Aufklärung des Vorgangs am Ostburger Eck bei uns macht. Aber erstmal würden wir uns mit Zeugin Z7 beschäftigen. Referatsleitung Beschaffung hatten wir auch in der Sitzung davor schon mal.
Jetzt ging es um die Leitung des Referats in den Jahren 2020 bis 2022, also jetzt auch nicht mehr der Kernzeitraum der Straftatenserie. Natürlich waren die Nazis in Neukölln nicht weg. Natürlich war das auch weiterhin ein Thema. Und es gab auch einige Aufarbeitungsprozesse von vorherigem Behördenhandeln. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber vielleicht ganz zum Einstieg. Nach den letzten Befragungen haben wir ja doch auch etwas Kritik geübt, da wir nicht so wirklich schlauer geworden sind, was der Verfassungsschutz eigentlich macht und die auch nicht besonders auskunftsfreudig waren. Wie begann denn die Befragung der Zeugin dieses Mal?
Ja, es war wieder sehr zäh. Also sie hat auf ein Eingangsstatement verzichtet. Das ist uns jetzt schon öfter passiert. Das hat sich eigentlich bei der Befragung insbesondere der Polizeizeugen als sehr hilfreich erwiesen, wenn sie am Anfang einmal darstellen, was sie eigentlich mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben und auf wesentliche Aspekte eingehen. Darauf hat sie verzichtet. Und dann wurde es direkt hakelig bei der Frage, aus welcher Verwendung hat sie denn vorher gehabt, wie ist sie auf diese Stelle gekommen. All das wollte sie auch mit Blick auf ihre Aussagegenehmigung direkt nicht beantworten. Und da haben wir uns dann relativ schnell in so ein bisschen klein-klein hineinbegeben, weil auch die Antworten auf die Fragen, die sie nicht abgelehnt hat, immer nur eher in der Kategorie ja, nein, vielleicht waren.
Genau, und klar, die Aussagegenehmigung umfasst natürlich nur dann den Zeitraum der Tätigkeit für den Verfassungsschutz und was sie dort gemacht hat. Und klar haben wir sie genau als Leiterin dieses Referats befragt. Aber wenn die Eingangsfrage ist, wie sind Sie denn auf diese Stelle gekommen, einfach Schweigen herrscht, dann muss man sich ja auch die Frage stellen, also warum sind Sie auf diese Stelle gekommen? Das ist doch eine Führungsposition. Welche Vorerfahrungen haben Sie im Bereich Beschaffung Rechtsextremismus? Also wie kommt man dann von der Innenverwaltung, das haben wir dann doch noch rausgefunden, in oder auf diese Stelle? Aus welchen Gründen? Gab es da vielleicht auch einen besonderen Arbeitsauftrag? Aber sagen wir mal so, da war schon bereits bei der Einstiegsfrage recht wenig zu holen. Das hat sich dann ja auch fortgeführt.
Ja, wir haben uns dann viel, du hast es schon angesprochen, wir fallen in einen Zeitraum, wo zwar die Überwachung der rechtsextremen Szene in Neukölln noch eine Rolle spielte und das hat sie uns auch gesagt, dass die Szene weiterhin ein relevanter Bestandteil war, Aber es spielte eben auch eine Rolle, die laufenden Aufarbeitungen. Und da waren unter anderem die Sonderermittlerin, Diemer und Leixenring, die wir auch schon befragt haben, haben natürlich auch um Zusendung von Material gebeten. Da fällt unter anderem der Bereich der G10, also der Telekommunikationsüberwachungsdaten, als Rohdaten rein. Also da nicht die Auswertungsberichte, die an den jeweiligen Fachbereich im Verfassungsschutz gehen, sondern die eigentlichen Rohdaten, also die E-Mail, die SMS-Kommunikation oder auch die Telefongespräche, die mitgehört wurden. Und das fiel eben in den Bereich dieses Referats. Da hat sie uns erst noch gesagt, ja, das war irgendwie eine Aufgabe. Und dann haben wir nachgehakt, naja, was genau, wie lief das denn ab? Und dann war immer wieder, ja, nee, das war nicht meine Aufgabe und das habe ich dann doch nicht mit abgezeichnet. Also es wurde immer sehr dünn, wenn wir nachgehakt haben.
Ja. Also ja, man wusste von den Vorgängen, aber die liefen eben nie über den eigenen Tisch.
Ja, und sie hat sich ja auch geäußert zur Kritik der SonderermittlerInnen an dem Bereich G10 und insbesondere G10-Vorauswertung, der in den Bereich des Beschaffungsreferats fällt.
Vielleicht nochmal als kurze Erinnerungsstütze, die G10-Maßnahmen wurden auch von den Sonderermittlern genau angeschaut, weil es eben zu der Frage kam, warum wurde trotz mitgeschnittener G10, also Telefonüberwachungsmaßnahmen, Anschläge nicht verhindert. Also gerade bei Ferhat Kocak ist das öffentlich bekannt geworden, dass dort eben eigentlich davor schon der Hinweis da war, vor dem Anschlag auf das Haus von Ferhat und seiner Familie. Aber das Ganze kam dann eben nicht da an und nicht in der Qualität, wo es hätte ankommen müssen, nämlich beim polizeilichen Staatsschutz und daraus resultierenden Maßnahmen. Deshalb haben sich die Sonderermittler da auch was angeschaut, angehört, gesagt, ist das genug oder nicht? Und die hatten da schon auch ihre Probleme, weil die Nachvollziehbarkeit der ganzen G10-Aufnahmen nicht wirklich kontrollierbar war. Also es gab vor allem zwei wesentliche Kritikpunkte. Der eine war, dass viele der Rohdaten nicht mehr verfügbar waren. Das ist auch zum Teil verständlich, weil gerade Aufnahmen aus dem Kernbereich, aus dem persönlichen Kernbereich der Privatsphäre, die dürfen einfach auch gar nicht gespeichert werden. Aber vor allem gab es auch die Kritik, dass die Daten oder die Mitschnitte nicht rechtzeitig mitgehört worden sind. Und da hieß es dann aber auf diese Kritik, die Sonderermittler gestellt haben, ja, diese strukturellen Probleme, die dort geschildert worden sind, von den Sonderermittlern, die teile sie nicht.
Genau, viel weiter sind wir aber auch da, zumindest im öffentlichen Teil, nicht gekommen. Dann haben wir insgesamt auch danach gefragt, inwiefern es, du hast gerade schon auf den Vorgang Behördenzeugnis Ferhat Kocak hingewiesen, inwiefern es in ihrer Zeit noch Umstellungen im Umgang mit der Erstellung von Behördenzeugnissen gab, auch im Kontext, es fällt in denselben Zeitraum auch die Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft, aber auch da sagte sie, ja, das müsste während vorherer Zeit passiert sein, da könne sie jetzt nichts zu sagen. Sie sei auch in die Erstellung von Behördenzeugnissen eigentlich nicht eingebunden. Ja, da wurde es auch sehr schnell sehr dünn.
Ja, und da kann man sagen, ja, okay, der Verfassungsschutz hat ja einfach nur weitergearbeitet wie bisher. Aber gerade im Parlament wurde uns beziehungsweise unseren Vorgängern immer wieder gesagt, na ja, das, was die Sonderermittler herausgefunden haben, das schaut man sich ganz, ganz genau an und werde das alles umsetzen. Also auf Arbeitsebene scheint da nicht besonders viel angekommen zu sein.
Und da hat sie uns auch explizit gesagt, es sei ja interessant, wenn das die Behördenleitung, also die in dem Fall zuständige Staatssekretär sagt, aber das hätte keine direkte Auswirkung bei ihnen auf ihre Arbeit gehabt.
Nun kann man sagen, okay, wieder mal eine nicht besonders ausgiebige Befragung, zumindest qualitativer Art. Aber gut, es waren ja auch jetzt nur 2 Jahre mit einem begrenzten Einblick. Aber ich muss schon sagen, mit Blick auf gerade die Befragungen, die wir jetzt im Beschaffungsbereich geführt haben, sind wir da nicht besonders viel schlauer geworden, haben auch zumindest nicht unbedingt das Gefühl vermittelt bekommen, dass man sich genau anschaut, wie arbeitet man, welchen Erfolg hat denn das auch? Weil auch hier gab es wieder mal die Frage, die übliche Frage von uns, was war denn der Erfolg der Arbeit in diesen Jahren? Und auch da gab es, sagen wir mal, eine ähnliche Antwort wie letztes Mal.
Ja, sehr allgemein wurde uns gesagt, erfolgreich ist, wenn die Informationen, die wir sammeln, uns weiterbringen. Aber sehr konkret auf die Neuköllner Szene befragt, war dann schon auch die Aussage, naja, in den Jahren hat es nur sehr begrenzte Erkenntnisse aus den Quellen des Verfassungsschutzes gegeben, weil die Tatverdächtigen und auch das Umfeld sich der Überwachung durch den Verfassungsschutz bewusst waren, dadurch insbesondere die Erkenntnisse aus G10-Maßnahmen und Ähnlichem stark zurückgegangen sind, sodass man da nicht wirklich in großem Umfang Erkenntnisse hatte, die man hätte weitergeben können an die Polizei oder die der Verfassungsschutz überhaupt über die Szene erfasst hat.
Das steht halt eben immer im Widerspruch zu dieser Erzählung von allen Beschäftigten oder Leitungspersonen, die uns immer wieder bekräftigen, ja, das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Aber wenn der Erfolg nicht da ist, was bringt es dann, dass es ein Schwerpunkt ist? Das ist zumindest eine offene Frage.
Vielleicht auch gefragt, was bedeutet es überhaupt, dass es der Schwerpunkt ist? Also wie, in welche Bereiche wurde da so viel Personaleinsatz investiert, wenn da so wenig rausgekommen ist?
Machen wir weiter. Ein Thema, auf das kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen, das Ostburger Eck. Dort gab es ja ein Hin und Her und im Endeffekt zwei unterschiedliche Versionen der Geschichte von Staatsanwaltschaft und Polizei. Darauf gehen wir gleich nochmal im Detail ein, aber auch Sie haben wir dazu befragt, weil Sie ja in der Aufarbeitung mit beteiligt war dieses Vorfalls. Und also Polizei ist mit einer Version rein, Verfassungsschutz ist mit einer Version rein. Was war das Ergebnis?
Das Ergebnis war, am Ende der Sitzung bestand immer noch Dissens über die Version, die da der Geschehnisse am Ostburger Eck. Und dieser Dissens konnte nicht aufgelöst werden. Und dann war unsere Frage, naja, aber das ist jetzt ein bisschen komisch. Es geht jetzt um die Frage, ob da ein Polizeibeamter mit einem vorverurteilten Neonazi zusammen im Auto sitzt oder nicht. Und dann nimmt man das einfach so hin am Ende, dass man zwei unterschiedliche Varianten hat. Ja. Das war das Ergebnis dieser Sitzung zwischen LKA und Verfassungsschutz.
Und wenn man dann die Führungskraft im Referat Beschaffung fragt, was sie denn davon hält, dann kommt als Antwort, das entzieht sich meiner Bewertung. Aber gut, wenn einen nicht interessiert, wie die eigene Arbeit oder die der Angestellten tatsächlich bewertet wird oder was dann am Schluss stehen bleibt, habe ich da schon auch meine Fragezeichen. Aber Fragezeichen gibt's genug. Wir kommen jetzt wirklich auf alle zu sprechen oder zumindest auf alle, über die wir reden können. Denn danach ging es in den Geheimschutzraum und dort hatten wir dann zwei Zeugen nacheinander befragt. Zeuge Z5 und Zeuge Z6. Zwei Personen, die waren beide beteiligt an der Observierung des Ostburger Ecks. André, fangen wir mal an. Für alle, die jetzt nicht die letzten 30 Folgen gehört haben, wir versuchen mal zu analysieren, das Ostburger Eck, was ist das? Was ist da überhaupt passiert? Also fangen wir an. Was ist das Ostburger Eck?
Das Ostburger Eck ist eine Fußball-Fankneipe im Ostburger Weg. Daher kommt der Name, in Rudow. Und am 16. März des Jahres 2018 wurde diese Fankneipe observiert vom Verfassungsschutz.
Warum observiert der Verfassungsschutz dann eine Fußballkneipe?
Weil da eine Zielperson aus der rechtsextremen Szene in dieser Fußballkneipe war, die der Verfassungsschutz observiert hat. Und dann, soweit so unspektakulär, sage ich mal. Und in dieser Fußballkneipe war aber auch ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts.
Also ein Polizist.
Genau, das LKA 6, was auch für operative Maßnahmen zuständig ist, also für Observationen etc. in vielen Kontexten, aber das war erstmal die Ausgangssituation. Und dann gibt es einen Observationsbericht, der auch dann medial, ich glaube ein halbes Jahr später, aufgegriffen und diskutiert wurde, der im Prinzip sagt, dieser Polizist kommt mit Sebastian T., einem dem Hauptverdächtigen der Neuköllner Anschlagsserie, zusammen aus dem Lokal heraus, steigt zusammen mit ihm ins Auto und fährt zusammen mit ihm weg. Und sagen wir mal so, diese Tatsache war schon sehr spektakulär im Sinne von, dass es natürlich große Fragezeichen aufruft. Wie kann es sein, dass ein Rechtsextremer, der vorverurteilt ist, der Hauptverdächtiger in einer ganzen Reihe von Straftaten ist, unter anderem auch Brandstiftung, hier mit einem Polizisten offensichtlich gemeinsam die Freizeit verbringt?
Und nun kommen wir zur Version der Polizei. Die hatten wir ja mehrere Polizisten befragt in den Sitzungen, als wir das Landeskriminalamt, die Führungspersonen dort befragt hatten. Und dort war die Antwort ja eigentlich ganz logisch. Also Ja, da war ein Polizist in der Kneipe. Aber was hat er gemacht?
Der hat sich da mit zwei Freunden getroffen. Und da war auch Sebastian T. in der Kneipe. Der hat sich auch mit zwei Freunden getroffen. Zwei anderen Rechtsextremen aus Neukölln. Beides waren aber getrennte Gruppen, die zwar parallel in derselben Kneipe waren, die auch nicht so weit entfernt, zwar in verschiedenen Räumen, aber nicht so weit entfernt in dieser Kneipe saßen, die vielleicht vorher auch mal zeitgleich draußen am Laufe des Abends beim Rauchen gestanden haben können, jetzt nicht zusammen, aber die da auch irgendwie ja vor der Kneipe standen zu wechselnden Zeiten, aber zusammen weggegangen wären eben nicht der Polizist und Sebastian T., sondern der Polizist und ein Freund von ihm, der eine ähnliche Statur und eine ähnliche Frisur aufweisen würde wie Sebastian T.
Aber die Polizei war sich da ziemlich sicher, ja, also der Freund, der so aussah wie T., der war ja ein Kopf kleiner und der hat geraucht, was unser Tatverdächtiger und beobachteter Rechtsextremist ja nicht mache. Also eigentlich der Vorwurf, der Verfassungsschutz hat da einfach nicht richtig hingeschaut. Nun, wir können nicht direkt von den Befragungen berichten, aber das ist ja schon ein recht krasser Vorwurf. Also die Leute, die Rechtsextreme observieren sollen, die sind nicht in der Lage, ihre rechtsextremen Beobachtungsobjekte zu erkennen. Was sagt denn der Verfassungsschutz zu dieser Version?
Naja, wir haben es ja eben schon angedeutet in der Befragung der vorherigen Zeugin Z7. Der Verfassungsschutz hatte bis zum Ende offensichtlich Dissens mit diesen Ergebnissen und hat den LKA-Ermittlungen nicht zugestimmt. Und auch am Ende unserer insgesamten Befragung zum Ostburger Eck stehen diese beiden Varianten, die ich gerade vorgetragen habe, also die Ursprungsvariante des Verfassungsschutzes und die Variante des Landeskriminalamts, beide nebeneinander. Und beide Seiten scheinen zu ihrer jeweiligen Variante zu stehen, beziehungsweise sich nicht auf eine geeinigt zu haben.
Und das ist schon etwas problematisch. Wir werden also das Ostburger Eck sicherlich auch in die Befragung mit der Staatsanwaltschaft mit reinziehen, denn auch dort gab es Ermittlungen diesbezüglich. Aber es ist schon etwas verwunderlich, wenn jetzt zum einen die Polizei recht fest davon überzeugt ist, das ist eigentlich nur eine Fußballkneipe und da kann man ja nichts machen, wenn da noch Rechtsextreme mit drin sind, und auf der anderen Seite ein Verfassungsschutz, der sagt, wir wissen schon, wen wir da im Blick haben, und an dem Abend war das sicher nicht nur auch eine Fußballkneipe, sondern da waren Rechtsextreme da, sonst hätten wir ja nicht beobachtet.
Und ich will auch vielleicht auch sagen, daraus ergibt sich ja eine Konsequenz, weil die Frage ist ja, was ist mit dem Disziplinarverfahren beziehungsweise möglichen strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Polizisten aus dem Landeskriminalamt? Und diese Ermittlungen sind natürlich auf Grundlage der Ergebnisse der BAO Focus, die Ermittlungen zum Ostburger Eck geführt hat, eingestellt worden. Und mit der Variante des Verfassungsschutzes wäre die Grundlage eine ganz andere. Da würde man sich fragen, warum das Disziplinarverfahren eingestellt ist. Also deswegen hat es auch sehr konkrete Auswirkungen im Umgang mit dem betroffenen Polizisten.
Also, wenn wir nochmal zurückblicken, die Sonderermittler hatten sich ja explizit diesen Fall genauer angeschaut und haben auch da mehr oder weniger in so verklausulierten Sätzen gesagt, dass es da einfach keine abschließende Klärung geben konnte. Aber anscheinend gab es ja zwei abschließende Klärungen, nur die blieben im Dissens stehen. Und das ist, wenn sich die eine Behörde mit der anderen Behörde streitet, auch etwas ein Wegducken von der Innenverwaltung, beziehungsweise dann ein Wegducken vor der politischen Verantwortung, weil egal wie, also gab es jetzt explizit Zusammenhänge mit Rechtsextremen, dann wären sie nicht aufgedeckt. Oder auf der anderen Seite, ja, was haben dann denn die Rechtsextremen dort gemacht? Und warum sind auch Polizisten in der Kneipe, ist ja trotzdem eine Frage, die einfach unaufgeklärt bleibt. Und wir schauen, wie wir da weiterkommen. Aber interessant, dass man in so eine Befragung mit Fragen reingeht und mit mehr Fragen wieder rauskommt.
Wir werden sicherlich auch noch mit dem Leiter des Verfassungsschutzes, den wir auch in einer der folgenden Sitzungen noch befragen werden, auch diese Frage diskutieren, denn so wie du es geschildert hast, aufgrund der hochrangigen Bearbeitung durch die BAO Focus, die Sonderermittlerin, dürfte das auch auf Leitungsebene im Verfassungsschutz Thema gewesen sein.
Und André, ich bin ja Innenpolitiker und kann mir einen Satz jetzt einfach nicht verkneifen. Jede Sitzungen, die wir haben im Innenausschuss oder wo auch immer, wird von der Rückendeckung für die eigenen Beschäftigten geredet. Also hier ist sie ja dann für eine der beiden Seiten aber nicht gegeben. Rückendeckung kann ja da nicht heißen, wir legen da einfach den Mantel des Schweigens drüber und lassen einfach im Raum stehen, dass entweder wir rechtsextreme Polizisten haben oder der Verfassungsschutz einfach richtig, richtig schlecht observiert hat. Und das ist aber das Ergebnis, mit dem die Innenverwaltung wohl am besten leben kann.
Ja, das ist erstmal das Resultat für diese Sitzung. Und
bevor wir weitermachen mit dem Ausblick auf die nächste Sitzung, wir haben euch versprochen, ein kurzes Update zu geben zum Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Berlin gegen Haupttatverdächtige der Anschlagsserie, unter anderem den eben genannten Sebastian T. Da geht es um die Frage unter anderem von Sozialbetrug, aber viel, viel spannender und relevanter ist die Frage von zwei Brandstiftungen, nämlich an heute ebenfalls schon benanntem Ferhat Kocak und dem Buchhändler Heinz Ostermann. Da glaubt die Generalstaatsanwaltschaft genug Indizien zu haben. Das Amtsgericht hat das aber nicht so gesehen, deshalb ging es jetzt in die Berufung.
Jetzt wird das Verfahren vor dem Landgericht begonnen, Anfang September. Termine sind angesetzt bis Mitte November. Wir beobachten natürlich, was bei diesem Gerichtsverfahren vor sich geht. Wir beobachten es vor allen Dingen auch interessiert, weil für uns eine sehr zentrale Frage an diesem Gerichtsverfahren hängt. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon angedeutet, denn aufgrund dieses parallel laufenden Gerichtsverfahrens haben wir bisher keinen Zugang zu den staatsanwaltschaftlichen Akten zu genau diesem Verfahren, aber auch allen Ermittlungsakten der BAU Focus, also der Ermittlungseinheit beim Landeskriminalamt, die die Fälle der rechtsextremen Straftatenserie von 2016 bis 2021 zentral gebündelt bearbeitet hat, was unseren Untersuchungsauftrag in diesem Bereich doch erheblich hemmt.
Und gleichzeitig haben wir auch im Ausschuss selbst mit diesem Strafverfahren zu tun, also nicht mit dem Strafverfahren direkt, weil wie hier schon so oft erklärt, das Strafverfahren und der Untersuchungsausschuss verfolgen unterschiedliche Zwecke, wüsste eigentlich auch jeder, der sich einfach mal grundsätzlich mit Fragen des Parlamentarismus und des Strafrechts auseinandergesetzt hätte. Aber einer hat es zumindest nicht. Das ist der Anwalt der Haupttatverdächtigen. Der stellt bei uns interessante Akteneinsichtsanträge auf keiner Grundlage. Entsprechend beschäftigt uns das zumindest auch etwas. Aber für uns ist klar, wir mischen uns nicht in das Strafverfahren ein, aber wir brauchen halt die Akten, um unserem Untersuchungsauftrag gerecht zu werden. Da läuft ja auch ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof. Auch dazu haben wir euch schon informiert. Und da warten wir jetzt weiter auf das Ergebnis, ob auch wir als Ausschuss unsere Arbeit machen können. Das Gericht macht sie ja bereits und wir sind gespannt, was da am Ende rauskommt. Und vor allem, ob die Indizien dann ausreichen, um eine Verurteilung zumindest in diesem kleinen Teil, der ja die Straftatenserie betrifft, dann auch nachzuweisen oder eben nicht.
Und ganz konkret wird die Frage von Nutzung von Akten und wie Akten, die man zur Verfügung hat, direkt bei unserer nächsten Sitzung, weil diese Sitzung wird sich genau um den Fall Ferhat Kocak kümmern, beziehungsweise um den Teil der Informationen, die der Verfassungsschutz hatte, weil im Raum steht ja der Verdacht, der Verfassungsschutz hätte schon früher gewusst oder wusste früher, dass Ferhat Kocak beobachtet wird und hat diese Informationen nicht rechtzeitig in den Staatsschutz beim Landeskriminalamt gegeben, also an die Polizei. Da geht es um ein unvollständiges Behördenzeugnis kurz vor dem Brandanschlag auf Ferhat Kocak und ein sehr vollständiges Behördenzeugnis dann direkt nach diesem Brandanschlag. Und wir haben die Informationen von Seiten des Verfassungsschutzes. Uns fehlen die wesentlichen Informationen auf Seiten des LKA, wie da mit den Akten umgegangen wurden, weil die eben Teil der BAO Fokus sind. Aber genau die Mitarbeitenden im Verfassungsschutz, die dafür zuständig sind, werden wir in unserer nächsten Sitzung als Zeugen geladen haben.
Die findet statt am 11. Oktober im Berliner Abgeordnetenhaus und selbstverständlich berichten wir euch auch wieder danach so gut und weit wie möglich über die Geschehnisse in unserem Untersuchungsausschuss, über die neuen Erkenntnisse, über die wir zumindest reden dürfen. Und wir hoffen, dass wir nächstes Mal zumindest an manchen Stellen nicht nur unbedingt mit mehr Fragen rausgehen, sondern auch vielleicht das ein oder andere an Erkenntnissen mitnehmen können. Bis dahin würde ich aber sagen, André, wir nehmen diese Sendung hier gerade am Rande des Plenums auf und das dauert noch ein bisschen. Wir gehen jetzt mal wieder zurück und zu euch sagen wir
auf Wiederhören.